Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Dehnen, beugen, strecken auf dem Weg zur nächsten Herausforderung. Heute das erste öffentliche Training der Nationalelf vor der Begegnung im Spiel gegen Ungarn am Mittwoch. Und wir sehen, auch Spitzensportler müssen dranbleiben und sich fit halten. Und das ist auch schon das Stichwort für unseren heutigen Gast. NDR-Bewegungsdoc Dr. Melanie Hümmelgen. Herzlich willkommen, auch Ihnen zu Hause. Ihr Eindruck, Melanie, gerade. Wie fit sind unsere Jungs?
Ich finde, die sehen super fit aus. Also ich glaube an die, ganz bestimmt. Die Frage ist, wie fit sind wir vor dem Fernseher?
Das heißt?
Wir wissen ganz genau aus Studien, dass das Herzinfarktrisiko steigt bei solchen großen Wettbewerben. Und zwar nicht nur, wenn die favorisierte Mannschaft gewinnt, sondern auch, wenn wir verlieren. Also das Herzinfarktrisiko liegt auf jeden Fall auf dieser Seite als Zuschauer. Ich glaube, die Jungs sind fit und machen das super.
Aber ist das nur bei Leuten, die sowieso schon ein bisschen herzkrank sind? Oder kann das auch Gesunde plötzlich aus dem Sattel heben?
In den Studien ist es ganz klar, dass es ganz überwiegend eben Menschen sind, die vorerkrankt sind, die es vielleicht noch nicht wissen. Und das ist jetzt einfach der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Dass jetzt wirklich so große Emotionen ausgeschüttet werden, dass so große Blutdruckkrisen entstehen, dass etwas passiert, das ist super selten. Meistens sind es Vorerkrankungen.
Ja, Einsamkeit, erschreckend, wie viele davon betroffen sind, wie viele junge Menschen, die ja eigentlich permanent vernetzt sind und im Austausch. Glaubt man gar nicht, oder?
Ja, glaubt man gar nicht, aber das ist ein großes Problem in der Gesellschaft. Und unsere Patienten berichten zum Beispiel ganz häufig davon. Und es ist ein Risikofaktor auch für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir können gar nicht sensibel genug hinschauen. Das ist ein Riesenthema.
Ja, Sie sind Kardiologin. Kann einem das Einsamkeit im wahrsten Sinne das Herz brechen?
Ja, Einsamkeit ist sicher einer der größten Stressoren, die wir haben. Und das Gefühl, ich komme da nicht raus. Und da wundert es nicht, dass die jungen Leute sich eben auch so viel vergleichen müssen mit all diesen Kanälen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und der Wunsch, dann eben auch immer Hochglanz und perfekt zu sein, macht es noch viel, viel schlimmer. Im Alter ist es sicherlich noch mal eine andere Einsamkeit, weil der Partner verstorben ist, man alleine ist, man nicht gewohnt ist, irgendwo hinzugehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, gerade bei den jungen Leuten, das sind die Jahre, die ihnen wirklich in dieser Pandemie das Leben so schwer gemacht ist. Und das ist etwas, was bleibt. Und wir müssen da unbedingt hingucken. Das ist ein Riesenstressor als körperlicher Risikofaktor, dann eben auch für das Herz.
Herzspezialistin und NDR-Bewegungsdoc Dr. Melanie Hümmelgen, heute unser Gast, und Christine Donau macht Lust auf mehr.
Sie kümmert sich schon seit 24 Jahren um die Big Player in unserem Körper: Blutdruck, Herz und Kreislauf.
Kardiologin Melanie Hümmelgen.
Herzkrank und Sport? Für mich kein Widerspruch. Jeder kann aktiv werden.
Die Herzspezialistin gehört zum Team der NDR Bewegungsdocs.
Training statt Tabletten. Davon sind diese Ärzte überzeugt.
Ihre Expertise macht sie schon seit Jahren zur gefragten Gesprächspartnerin im NDR Fernsehen.
Unser Herz-Kreislauf-System ist nicht zum langen Sitzen gemacht, denn es liebt Bewegung.
Das Ziel? Besser drauf sein und schneller runterkommen. Das geht schon mit einem 7-Minuten-Programm, weiß die Herzspezialistin. Und mit Hilfe einfacher Relax-Hacks. Von Herzen für gesunde Herzen. Dr. Melanie Hümmelgen.
Ja, ein gesundes Herz, Ihnen natürlich eine Herzensangelegenheit. Deshalb lassen Sie uns am besten gleich eine Bestandsaufnahme machen. Wie steht's denn um das Herz?
Unser Herz ist wirklich das Zentrale, was wir überhaupt haben. Ohne Herz kein Leben. Und deshalb hat es mich auch immer so fasziniert. Und ich bin auch immer noch demütig diesem Organ gegenüber, dass es eigentlich seinen Job macht, ohne zu klagen, ohne dass wir es spüren dabei. Und wir haben so viele Risikofaktoren, die wir auch positiv beeinflussen können, ohne Medikamente. Und deshalb bin ich auch zu den Bewegungsdocs gekommen, weil das wirklich die wichtigste Therapie ist. Denn wir kämpfen immer mehr mit all diesen Risikofaktoren, dem Übergewicht, Diabetes mellitus, dem hohen Blutdruck, zu hohes Cholesterin und eben auch psychische Gesundheit. Das sind alles Risikofaktoren, die wir eigentlich auch gut in der Hand haben oder zumindest mitbestimmen können. Und wenn wir auf diese Risikofaktoren achten, dann geht es unserem Herzen und unserem Herz-Kreislauf-System auch lange gut. Denn was ist die Todesursache? Es ist immer noch das Herz, an dem wir versterben. Und viele Herzinfarkte wären vermeidbar oder zumindest später auftretend, wenn wir uns gut um unser Herz vorher kümmern würden, in unserem Lebensstil.
Was ist denn die häufigste Herzkrankheit?
Das sind die Durchblutungsstörungen des Herzens, die Atherosklerose, die Gefäßverkalkung, wo wir die Risikofaktoren inzwischen gut kennen. Sie sind uns in die Wiege gelegt, die Gene spielen eine riesengroße Rolle, aber eben viele, viele Krankheiten haben wir in der Hand, zu beeinflussen, wann sie dann wirklich auftreten. Mhm. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Also es geht jetzt nicht um die eine Currywurst, die ich gegessen habe, sondern darum, wie ich eigentlich mein ganzes Leben gestalte und dann, wie alt ich werde. Also wie gesund alt ich auch werde. Das sind ja die guten Jahre, die wir gewinnen durch diese Verringerung unserer Risikofaktoren. Das sind die, wo wir etwas tun können. Und dann gibt es die angeborenen Herzerkrankungen. Das ist etwas, das liegt nicht in meiner Hand. Mhm. Aber auch dann kann ich dafür sorgen, dass ich auch mit einem kranken Herzen, also zum Beispiel mit einem angeborenen Herzfehler, trotzdem gut leben kann.
Jeder Dritte, jede Dritte hat Bluthochdruck. Was genau heißt das? Was drückt da hoch?
Das ist ein Riesenthema mit dem hohen Blutdruck. Und ganz häufig können wir ihn eben auch positiv beeinflussen. Aber erstmal müssen wir uns bewusst sein, dass es überhaupt ein Thema sein kann. Gerade Frauen glauben immer, dass ihr Blutdruck niedrig bleibt. Wir kennen das alle. Als junge Frauen sind wir umgefallen in der Kirche oder im Chor oder bei irgendwelchen Preisverleihungen, wurde einem schwindelig, gerade wenn man so in der Pubertät war. Und der Blutdruck war niedrig. Und dann glauben Frauen ganz häufig, dass das für immer so bleibt. Aber mit den Wechseljahren steigt bei den Frauen auch ganz häufig der hohe Blutdruck. Und Frauen, die jetzt zum Frauenarzt gehen und der auf Zack ist und den Blutdruck misst, die merken es noch relativ früh. Aber unsere Männer im mittleren Lebensalter, die eigentlich nie zum Arzt gehen und immer glauben, sie seien unverwundbar, die merken oft gar nicht, dass sie hohen Blutdruck haben und negieren das. Und das ist echt ein Problem, weil dieser hohe Blutdruck dann unsere Gefäße schädigt und eigentlich alle Organe, unsere Augen, unser Hirn, alles, was dazugehört. Und das ist etwas Vermeidbares.
Was sind denn die Symptome? Wie merke ich denn überhaupt, dass ich Bluthochdruck habe?
Also viele Patienten beziehen das gar nicht auf einen hohen Blutdruck, wenn sie eben gar nicht zum Messen gehen, sondern sie sagen, ich habe so ein Unruhegefühl, ich habe so eine kurze Lunte bekommen. Das sagen ganz häufig Männer, die eher geschickt werden und sagen, also alle um mich herum haben das Gefühl, ich bin irgendwie so ungeduldig mit ihnen und fahre gleich aus der Haut, also sitze auf der berühmten Palme oder gehe gleich in die Luft. Also so ein Unruhegefühl. Schlafstörungen sind ganz häufig nochmal so ein Symptom, das gar nicht mit hohem Blutdruck in Verbindung gebracht wird. Das kann Luftnot sein, Konditionsmangel, Druck auf der Brust oder Kopfschmerzen. Mhm. Also wenn jemand auch in die Notaufnahme kommt, ist immer das Allerwichtigste, als allererstes mal den Blutdruck zu messen. Und oft ist die Diagnose dann schon ganz einfach und ganz klar.
Sie gehören ja zum Team der Bewegungsdocs, der NDR-Bewegungsdoc. Und da ist Bluthochdruck auch ein Thema. Und wir schauen mal kurz rein in eine der letzten Sendungen.
Bluthochdruck kann erheblichen Schaden im Körper anrichten. Mit dem Herzultraschall untersucht Kardiologin Melanie Hümmelgen, ob bei Anja Nicke schon Folgeerscheinungen erkennbar sind.
Als erstes schaue ich beim Bluthochdruck natürlich, wie dick ist der Herzmuskel. Und da ist jetzt Masse nicht klasse. Ich würde mir wünschen, dass Sie jetzt ganz feste Sporteinheiten wirklich anfangen. Aber erst kommt die Bewegung. Dann kommt der Sport. Und da fällt mir immer ein Beispiel ein aus der Schule. Ihren Schülern würden Sie auch nie 1000 Vokabeln auf einmal geben, sondern was machen Sie? Sie geben kleine Päckchen, die er überschauen kann und wo er dann auch für sich ein Erfolgserlebnis bekommt, oder?
Ja, oder? Erst kommt die Bewegung, dann der Sport, die kleinen Päckchen. Was genau heißt das, Melanie?
Daran arbeiten wir mit den Patienten immer als allererstes. Viele glauben, man müsse jetzt also wirklich gleich einen Marathon laufen, um Effekte zu haben und sind auch ganz motiviert, was zu tun. Und meistens frustriert es natürlich einfach. Lebensgewohnheiten zu ändern, kann man nie von 0 auf 100. Und wir wissen ja eigentlich, was gesund ist. Wir wissen, dass sich bewegen gut ist. Wir wissen, dass Sport machen gut ist. Das haben aber viele einfach komplett verlernt. Und da müssen wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Wie viel Bewegung ist denn eigentlich noch in deinem Leben? Gehst du wirklich noch die Treppen zu Fuß hoch? Gehst du wirklich noch spazieren oder ist es mit dem Auto von einer Tiefgarage in die nächste? Am Samstag fährt man einmal zu einem riesen Supermarkt und lädt sich alles voll. Also wo ist denn wirklich noch Bewegung dabei? Weil viele Patienten, die dann jahrzehntelang keinen Sport mehr gemacht haben, die müssen erstmal wirklich Bewegung im Alltag wieder lernen. Und da helfen uns die guten alten Schritte im Alltag zu zählen sehr gut. Auch wenn wir inzwischen wissen, dass es da keinen Schwellenwert gibt und auch schon 3.000, 4.000 und 5.000 Schritt am Tag wirklich hilfreich sind. Und damit fange ich immer an, erstmal ganz banal zu fragen, wie sieht Ihr Alltag aus, um damit anzufangen. Und das ist auch der beste Schutz vor Verletzungen. Niemand kann gleich einen Marathon laufen.
Das heißt aber, dass ich Bluthochdruck tatsächlich mit Bewegung runterkriege, weil unglaublich viele nehmen ja Mittel gegen Bluthochdruck, Medikamente, Pillen. Ist das überhaupt nötig?
Das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Mhm. Wenn jemand vor mir ist und ganz hohen Blutdruck hat, dann kann ich nicht darauf setzen, mit ihm jetzt erstmal ein 6-Monats-Sportprogramm zu machen, weil der Blutdruck viel zu hoch ist dafür. Da muss ich mit Tabletten reingehen, oft auch eben schon mit einer Zweierkombination. Und davor darf man auch keine Angst haben. Ich bin ja komplett universitär ausgebildete Schulmedizinerin. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir so gute Medikamente und auch gut verträgliche wie für den hohen Blutdruck inzwischen haben. Aber dazu gehört auch immer Sport- und Bewegungstherapie. Mhm. Und damit können wir oft mehr erreichen als mit einer zusätzlich blutdrucksenkenden Therapie, sodass wir oft mit Pillen anfangen und dann aber sagen, das Ziel muss sein, so viel Medikamente so wie nötig, aber eben auch so wenig wie möglich. Und das erreiche ich oft noch effektiver mit Sport und Bewegung.
Gibt es so eine ganz effektive Übung für oder gegen den Bluthochdruck?
Wir haben ja ganz lange immer gedacht, nur lange Ausdauereinheiten ist gut für den hohen Blutdruck und haben also gesagt, unter 40 Minuten nützt das alles nichts. Und das war total frustrierend für die Patienten, weil sie gesagt haben, na, ich kann gar nicht 40 Minuten joggen gehen, ich kann gar nicht 40 Minuten jetzt rudern. Und dann haben die gar nichts mehr damit gemacht. Das heißt, es muss etwas Kleines sein, das wirklich jederzeit umsetzbar ist. Und da hat sich unsere Einschätzung auch sehr geändert, dass wir inzwischen wissen, dass auch Muskeltraining gut und effektiv für unsere Gefäße ist. Also noch in den 90er Jahren, als ich junge Assistentin war, hätte ich das niemals empfehlen dürfen. Aber Muskelaufbautraining ist eben auch Gefäßschutz, weil die Elastizität der Gefäße verändert wird. Aber richtig effektiv wird es natürlich durch lange Ausdauereinheiten. Und da ist das Laufen, das Joggen die absolute Königsdisziplin dafür.
In Ihrem Buch, und das ist das Schöne, gibt es auch ganz viele 7 Minuten Übungsabläufe, Programme. Und Ihr Buch verspricht ja Gesundheit und Leichtigkeit dadurch. Und unsere Reporter Christian Papesch und Philipp Kafsack haben diese Übungen, Rezepte und Lifehacks aus dem Buch mal ausprobiert und mal sehen, ob sie tatsächlich und wenn ja, wie schnell sie wirken.
Mehr Gesundheit und Leichtigkeit in nur 7 Minuten am Tag. Das wollen wir schaffen, unterstützt von den Bewegungsdocs. Los geht's mit der Bestandsaufnahme.
Mit meinem Körper bin ich im Reinen. Ich achte gut auf ihn. Ich achte, mal mehr, mal weniger darauf. Insofern.
Also trifft es teilweise zu.
Ich kenne mindestens eine Methode für Tiefenentspannung.
Ja, ich kenne die schon. Ob ich die praktiziere? Na gut, also das heißt, wenn wir jetzt überall trifft zu geantwortet hätten, wären wir perfekt tiefenentspannt und mit uns im Reinen.
Ich glaube ja. So weit sind wir aber noch nicht.
Doch das werden wir jetzt ändern. Ich starte meine Fitness-Turbo-Woche, ein tägliches 7 Minuten Ganzkörpertraining mit wechselnden Übungen.
Ich glaube, Lächeln ist immer gut. Das zeigt dem Körper, dass es mir unglaublich Spaß macht.
Liegestütze sind ein super Full-Body-Workout.
Ja, aber ich bin froh, dass es nur 3 sind.
Ich setze eher auf Entspannung.
Bei mir ist so viel los im Moment, dass ich es nicht mal geschafft habe, zum Friseur zu gehen.
Eine Woche Good Feeling und effizientes Stressmanagement mit Yoga-ähnlichen Übungen.
Ich bin schon sehr ungelenkig, muss ich leider sagen.
Nach dem Training gönnen wir uns als Relax-Hack eine Traumreise direkt an der Bushaltestelle.
In die Berge vielleicht. Ich rieche auch schon das Edelweiß und den Enzian.
Ich höre nur irgendeinen Typen die ganze Zeit reden.
Du sollst dich doch träumen.
Schwierig mit dir neben mir, ey.
An Tag 2 gibt es für mich das 7-Minuten Body-Shape-Workout, um meine Silhouette zu straffen.
Ja, ist auch Power-Workout. Muss schon anstrengend sein.
Ja, aber ist gut. Ich finde, es macht Spaß. Und das ist, glaube ich, echt ein gutes Training hier für die Wampe.
Bei mir geht es vor allem um Körperspannung und Stabilität, zum Beispiel mit dem Baum.
Eher ein Windschieferbaum.
Tag 3 startet für mich mit der tiefen Bauchatmung. Bewusstes Atmen, um mich an meinen natürlichen Rhythmus zu erinnern.
Während ich die lange Wartezeit beim Friseur mit Akupressur überbrücke.
Diese Stunde hat mir echt jetzt irgendwie auch gut getan.
Zur Halbzeit gibt's vor dem Training gesundes Essen, nach den Witzrezepten der Bewegungsdocs.
Denn das Ziel ist ja, mindestens 20 Gemüse-, Obst- und Kräutersorten pro Woche zu essen.
Ich mache jetzt Sudels, also Zucchini-Nudeln.
Ja, du hast richtig Spaß bei der Arbeit.
Ja, sehr geil.
Mit Superfood wie Ingwer.
Krass, der ist mal scharf. Auch sehr belebend. Oh,
Und alles schnell gemacht.
Ist fast wie so ein Boxtraining, aber ist auf jeden Fall auch noch nicht fein. Also ein bisschen boxen muss ich noch.
Für die Zucchini-Vollkornnudeln mit Spinat-Cashew-Pesto und den orangigen Rote-Bete-Apfelsalat.
Das ist krass, das ist so eine Geschmacksexplosion. Da ist so viel drin. Hast du gut gemacht und an meine Gesundheit gedacht.
Also ist echt eine gute Mischung, finde ich, mit den Cashewkernen. Ein bisschen bissig, kann ich öfter haben.
Danach folgt ein Verdauungsflug wie eine Wildgans beim Qigong.
Ruhig und entspannt auch der Sonnengruß an Tag 5, eine Kombination aus verschiedenen Yoga-Übungen.
Während ich mich wieder 7 Minuten auspowere und so vergeht die Woche fast wie im Flug.
7 mal 7 Minuten, die uns nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf weitergebracht haben.
Ich finde, für jemanden wie mich, der sonst nur laufen geht, lernt man nochmal ganz andere Muskeln kennen. Also gerade mein Hintern ist extrem.
So als Hauptsport hätte Yoga für mich zu wenig Action. Aber so in Kombination mit Ausdauer und Basketball ist es echt gut, weil ich extrem ungelenkig bin.
Deswegen werden wir uns auch weiterhin ganz bewusst 7 Minuten am Tag Zeit für unseren Körper nehmen.
Super, und das Beste finde ich ja immer, dass ich unsere Jungs für nichts zu schade sind, oder?
Ja, toll.
Mit qualmenden Socken und Wampe wurden da die Übungen gemacht und gezeigt. Aber 7 Minuten, ich meine, das ist ja nichts. 7 Minuten hat ja jeder über.
Genau.
Die könnten wir jetzt praktisch einbauen während des Gesprächs. Mhm. Das Ding ist ja, wie kommt man, wie startet man? Wie kann man den Schweinehund überwinden? Wie kommt man rein?
Genau, das war unser Gedanke eigentlich bei dem Buch. Wir wollten wieder nichts Belehrendes machen, so wie wir die Sendung auch nie belehrend machen oder immer denken, du bist selber schuld, wenn du nicht loskommst, sondern es geht wirklich darum, nicht belehrend, ermunternd und ermutigend was zu tun, wo man sich dann aber eben auch nicht mehr davor verstecken kann. Also wir haben es bewusst ohne Hilfsmittel gemacht. Wir haben ganz bewusst keine exotischen Sportarten genommen, wo man sagt, ja, wie soll ich da hinkommen? Ich wohne weder am Wasser, noch kann ich irgendwo hinfahren. Ich wohne vielleicht auf dem Dorf und kann noch nicht mehr zum Schwimmbad mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und deshalb haben wir was gemacht, wo wir sagten, hey, du brauchst nur dich selber. Du brauchst noch nicht mal die Matte. Das ist angenehm, aber du brauchst eigentlich nur dich selbst. Und wir machen ganz kleine Häppchen und führen dich mal durch so eine Woche jeden Tag. Und die Zahl 7 fand ich sehr sympathisch, dass man dachte, ist nicht einschüchternd. Wirklich 7 Übungen, 1 Minute, wo man auch denkt, das kann ich jetzt untrainiert eben auch halten. Ich kann ja jetzt nicht gleich sagen, ich plänk jetzt 15 Minuten. Am Stück, sondern wirklich kleine Anfänger happen.
Aber das reicht dann tatsächlich? Also wenn ich 7 Minuten was mache, das reicht? Das hat einen Effekt?
Das hat einen riesen Effekt, weil sie kommen ja von nichts tun zu was tun. Und natürlich wäre es dann schön, wenn dazu noch am Wochenende längere Laufeinheiten sind. Da haben wir dann auch noch mal ein Programm dazu gestrickt, wie man eigentlich von 0 auf eine halbe Stunde, 40 Minuten dann eben auch gut kommen kann. Wir sind mit dem Radfahren genauso dazu gekommen. Aber die Basis ist immer dieses Workout, weil wir gar nicht oft genug betonen können, wie wichtig der Muskelaufbau ist. Die Ausdauer ist das eine, aber für die ganzen stoffwechselaktiven Prozesse unserer Muskulatur reichen eben diese kurzen Workouts schon. Und wer es intensiver machen will, kann dann ja auch noch mal über intensivere Tabata und HIIT, also so High-Intensity-Trainings, das machen. Und sie sollen so niedrigschwellig sein, dass wir als Kinder gesagt hätten, das ist der Baby allerleicht, das mache ich auf jeden Fall.
Aber Muskelaufbau erziele ich also schon, wenn ich 1 Minute plänke. Also plänken heißt ja Armstütz. Ich stütze mich so auf die Arme und versuche den Körper wie ein Brett ganz starr zu halten. Oder die klassischen wahrscheinlich Liegestütz, Kniebeugen. Genau. Also all das.
Ja. Sie können mit Ihrem Körper auf jeden Fall Muskulatur aufbauen. Man kann das gerätegestützt im Fitnessstudio natürlich auch tun, aber Sie können das auf jeden Fall mit Ihrem Körpereigengewicht machen. Und wir haben in dem Buch immer eine Mischung daraus gemacht, was Dynamisches zu machen. Das ist oft für den Anfänger ganz einfach. Also wirklich kleine Einheiten zu machen mit einer Dynamik, aber eben auch mit Haltearbeit. Das kann das Planking sein, das kann der berühmte Wall-Sit sein, also an der Wand versuchen, mal einen 90-Grad-Winkel zu den Oberschenkeln herzustellen. Und dann können Sie ja selber auch entscheiden, wie lange kann ich das halten. Und Sie werden sehr schnell einen Unterschied merken. Also wenn Sie das wirklich mal jeden Tag 7 Minuten mit Aufwärmen und Cooldown, also rechnen Sie mal 10 Minuten brutto dafür, dann können Sie wirklich enorm viel erreichen. Das werden Sie sofort sehen.
Und ist es Geschmackssache, welche Übung ich mir da aussuche oder auch ein bisschen, ich sag mal, abhängig von dem Krankheitsbild, das ich vielleicht bekämpfen möchte oder wo ich denke, Mensch, da habe ich ein Defizit, da möchte ich stärker gegen angehen.
Ja, wir haben in dem Buch ganz bewusst sowohl den einen als auch den anderen Menschen vor Augen gehabt. Also der Gesunde, der jetzt vielleicht nur ein bisschen unfit geworden ist und was tun will. Wir haben aber nochmal extra Kapitel geschrieben für die großen Krankheiten. Also was ist jetzt besonders geeignet, wenn ich Diabetes mellitus habe oder einen hohen Blutdruck. Unsere orthopädischen Kollegen, der Christian Sturm und Helge Riepenhoff, haben sich natürlich auf die orthopädischen Krankheitsbilder auch noch mal gestützt. Und wir versuchten wirklich für jeden was dabei zu haben. Und auch diese 3 Wochen, die wir zusammen konzipiert haben, eben sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene zu konzipieren und für Menschen, die eben vielleicht eher Probleme mit Muskeln und Gelenken haben oder eher aus meinem Bereich mit internistischen Bluthochdruck, Diabetesproblemen. Deshalb sind wir auch so eine gute Kombo, glaube ich, weil für jeden was dabei ist.
Also 7 Minuten, vielleicht eine Übung, die jetzt schon unsere Zuschauer, Zuschauerinnen und wir jetzt direkt während dem hier sitzen oder während dem Gucken machen können? Haben Sie
was? Ja, wir haben ja einige Qigong- und Yoga-Übungen gesehen. Die finde ich super krass, so Stressreduktion. Und jetzt kann man natürlich nicht fliegen wie eine Wildgans machen, wenn man vielleicht zwischen zwei Terminen ist. Aber atmen geht eigentlich immer. Also gerade zur Stressreduktion. Ja? Und gerade wirklich eine Kombination aus Meditationseinheiten und muskuloskeletalen Sachen. Denn meistens im Stress und in all diesen Sachen ziehen wir so die Schultern furchtbar hoch. Und all das können wir mit einer Übung eigentlich lösen. Das heißt, wir versuchen einzuatmen und bis 4 zu zählen und auch auszuatmen. Hoffentlich gelingt es uns auch uns bis 6. Mhm. Und gleichzeitig öffnen wir einfach mal unseren Brustkorb und ziehen die Schultern runter.
Und Nase also, oder Mund atmen?
Durch die Nase atmen wir ein und durch den Mund aus. Im Prinzip geht beides, aber man konzentriert sich einfach besser bei der Nasenatmung.
Und stimmlich ausatmen oder egal?
Mit einer gespitzten Lippe geht es manchmal noch mal besser. Da selbst ich nicht sabbeln kann während des Atmens, muss ich das.
Nein, wir atmen jetzt.
Genau.
Ne?
Also atmen wir Ruhe, ein, wir atmen. Genau, und machen aber gleichzeitig eine Handbewegung. Mhm. Also. Und schon dieser eine Atemzug, wirklich nur bis 4 und bis 6, führt dazu, dass wir uns automatisch ruhiger fühlen. Die Atemtherapie ist nicht umsonst wirklich eine ganz zentrale Einheit beim Yoga, beim Qigong, beim Tai Chi oder eben auch in der ganz physiologischen Atemtherapie. Und Sie merken sofort, wenn Sie einmal bewusst die Schultern nach unten ziehen und den Brustkorb weiten, haben Sie das Gefühl, Sie haben gleich 2 Liter mehr Luft. Und das geht wirklich auch in der stressigsten Situation, beim Einkaufen, in der U-Bahn, egal wo.
Ja, man merkt ja, wenn man gestresst ist, hyperventiliert man so und ist nur noch kurz am Atmen. Ich habe unlängst mal so eine Meditationseinheit mitgemacht und da konnte Dani, der das vorgemacht hat, so wahnsinnig lange ausatmen, so ein Om. Ich muss schon 3 Mal Luft holen, um da hinterher zu kommen. Der hat, glaube ich, wir jetzt gerade auf 6 gezählt. Ich glaube, der hat auf 60 gezählt. Und konnte ausatmen, das kann ich gar nicht.
Das kann man aber ganz schnell trainieren. Mhm. Also wenn Sie sonst lungengesund sind, kann man das wahnsinnig schnell trainieren. Denn unsere Lunge fasst ja viel, viel mehr Volumen, als wir eigentlich benutzen. Und gerade in Stresssituationen. Und wir atmen normalerweise vielleicht eben einen halben Liter, 700 Milliliter ein und aus. Aber unsere Lunge kann ja 5, 6, 7 Liter, wenn es Leistungssportler sind. Und die dann wirklich mal wieder zu benutzen, das kann man extrem gut trainieren. Die Lunge an sich hat keine Muskeln, aber wir können die Atemhilfsmuskulatur trainieren und wir können auch Ausatmen trainieren. Die ganzen Apnoe-Taucher machen das eigentlich so. Ne? Die trainieren ihren Körper, alles rauszupusten, um dann mit einem Atemzug wieder alles aufzunehmen. Und dann ist es viel voller als vorher.
Also wir nutzen einfach nicht das ganze Potenzial und das sollten wir wieder. Wir haben übrigens noch eine Frage von einem Zuschauer. Der Herr Küpper, als der gehört hat, dass Sie bei uns sind als Kardiologin, hat eine Frage gestellt, ob es richtig ist, dass man ein geringeres Risiko hat, Herzprobleme zu bekommen, wenn man auf der linken Seite schläft, da die Hauptschlagader, die über dem Herzen einen Bogen nach links macht, in dieser Position nicht unter Druck gerät.
Da gibt es tatsächlich Untersuchungen dazu, dass wir immer wieder überlegen, warum schlafen Menschen eigentlich nicht so gerne auf der linken Seite. Mhm. Und da ist es so vom subjektiven Empfinden, sagen das viele Patienten, die Herzrhythmusstörungen haben zum Beispiel, ich kann das überhaupt nicht gut vertragen, weil da das Herz so nah am Brustkorb ist. Darüber haben wir relativ viel geforscht. Die Vorstellung, dass man jetzt dem Herzen und den Gefäßen schadet, indem man auf ihnen drauf liegt, das ist tatsächlich immer wieder untersucht worden. Wir sind uns da noch nicht so richtig einig. Ich glaube, es spielt beim Herzgesunden keine Rolle. Und der beste Schutz, dass er das Gefühl hat, sein Herz und sein Gefäß ist geschützt, indem er Sport treibt.
Also auch da. Und eins noch, Schmerzmittel, wirken die wirklich schneller, wenn man sie nicht im Stehen, sondern auf der linken Seite liegend einnimmt?
Da gibt es tatsächlich Untersuchungen, da geht es aber um die Entleerung. Also wie liegt die Anatomie meines Bauches? Wie ist da Magen-Darm-Trakt verschachtelt ineinander? Da gibt es tatsächlich Untersuchungen dazu. Mhm. Aber ich glaube, es sind alles kleine Unterschiede.
Ja, okay. Aber es ist wahrscheinlich auch immer ein persönliches Empfinden.
Ja, klar.
Ja, auf sich achten, ganz wichtig. Auch so wahrscheinlich wahrnehmen, wenn da irgendwas klemmt, zwickt oder irgendwie anders sich anfühlt, komisch anfühlt. Viele gehen da einfach drüber hinweg. Wann würden Sie sagen, muss man wirklich hellhörig werden auf seinen Körper?
Also wir müssen ganz achtsam mit uns umgehen und eben genau diese Veränderungen auch spüren und uns nicht scheuen, dann eben auch zum Arzt zu gehen. Das sind eben vor allem Männer, die nicht häufig zum Arzt gehen und dann eben auch das Gefühl haben, es trifft sie nicht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind potenziell lebensbedrohlich. Und da dürfen wir uns nie zufrieden geben, dass das jetzt irgendwie so ist oder Luftnot, die sich entwickelt. Wir können nämlich ganz häufig frühzeitig etwas erkennen und dann auch etwas tun. Und viele Menschen kommen dann zu spät und man sieht dann schon die Schäden an den einzelnen Organen. Und wenn ich plötzlich neue Beschwerden habe, also Druck auf der Brust, Schmerzen, die ausstrahlen, das sind die Alarmzeichen eines Herzinfarktes. Und da gilt es immer, möglichst schnell ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, also 112 zu wählen. Und viele Patienten sagen, aber ich weiß ja gar nicht, vielleicht war das gar nicht nötig. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Dafür sind wir wirklich da und dafür sind auch die Kollegen in den Notaufnahmen da. Also alles, was plötzlich ist und mir auch Angst macht, da sollte ich nie darüber hinweggehen und mich damit abfinden.
Schlafapnoe ist ja eine richtige Krankheit. Ja. Aber es gibt ja auch ganz viele, die schlecht schlafen, wo man vielleicht noch gar nicht sagt, ist eine Krankheit, ist einfach ein schlechter Zustand. Was kann ich machen, wenn ich schlecht schlafe? Wenn ich schlecht einschlafe, wenn ich nicht durchschlafe, wenn ich zu früh aufwache und noch müde bin, was gibt es da für Hacks?
Ja, also die Einschlaf- und Durchschlafstörungen, das ist etwas, was ja ganz viele quält. Viele sprechen da gar nicht so drüber. Aber das sind wirklich ganz große Risikofaktoren auch. Schlechter Schlaf ist ein großes Thema. Deshalb haben wir es auch in dem Buch extra noch mal als ein Kapitel aufgenommen und erklärt, was es ist. Einschlaf- und Durchschlafstörungen sind häufig stressbedingt. Das kennen wir alle. Wenn ich große Sorgen habe, ein Gedankenkarussell oder was ganz Schlimmes passiert ist, ein Mensch ist gestorben, den ich sehr geliebt habe, da schläft niemand gut. Sondern das sind ganz typische Situationen. Wenn sich das aber chronifiziert und verfestigt, dann ist es wirklich ein Problem. Bei dem Schlafapnoe ist es auch noch so, der Mensch merkt es manchmal gar nicht, dass er nachts schlecht schläft, aber er wacht morgens wie gerädert auf und sagt, ich habe das Gefühl gehabt, ich war gar nicht im Bett, ich bin immer noch so müde. Aber ich schlafe bei jeder Gelegenheit, bei jeder monotonen Geschichte wieder ein. Im Bus, im Auto, sofort als Beifahrer fallen mir die Augen zu. Und das Schlafapnoe-Syndrom ist wirklich ein großes gesundheitliches Problem. Viele Patienten sind gefährdet für den Herzinfarkt und die allermeisten haben einen hohen Blutdruck, den wir anders nicht gut einstellen können. Und wenn wir das Schlafapnoe-Syndrom behandeln, dann verschwindet auf einmal auch der hohe Blutdruck.
Wenn ich nicht durchschlafe, gibt es jetzt ja auch Melatonin-Sprays, mal kurz unter die Zunge. Oder ich kann was lesen zwischendurch. Oder manche sagen auch Gedanken aufschreiben, damit sie erst mal raus sind. Was ist Ihre Empfehlung?
Da gibt es ja ganz unterschiedliche Tipps. Und ich würde wirklich immer mit ganz einfachen und nebenwirkungsarmen Tipps anfangen. Ich würde mal überlegen, was mache ich abends eigentlich?
Schlummerwein?
Der Schlummerwein ist keine gute Idee. Wir wissen, dass Alkohol die Einschlafneigung fördert, dass wir schneller einschlafen, aber wir schlechter schlafen und vor allem die Durchschlafstörung überhaupt nicht bessert, sondern eher schlechter macht. Also Alkohol und Schlafstörung gehört gar nicht dazu, auch wenn es sich manchmal besser anfühlt mit dem Schlummerwein. Das würde man mal als erstes versuchen wegzulassen. Und dann am Abend wirklich schauen, was machen Sie denn eigentlich, um die Turbulenzen des Alltages hinter sich zu lassen. Und da helfen ganz häufig Rituale, also abends noch mal die Runde um den Block zu gehen. Vielen Menschen hilft es, abends immer das Gleiche zu tun, auf jeden Fall jetzt nicht angeregt noch etwas zu machen und dann zu glauben, dass man einen Knopf drückt und sofort einschläft. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Gütigsein mit sich selbst zu tun. Wir glauben ja immer, dass wir funktionieren müssen. Also wir müssen uns Wecker stellen, dann rasen wir durch den Tag. Dann ist aber schon spät, wir legen uns hin und sollen jetzt sofort schlafen. Das funktioniert schon mit Kindern nicht und im Erwachsenenalter auch nicht.
Stresst ja auch, ne, in dem Moment, wenn ich weiß, ich muss jetzt einschlafen, weil ich gleich wieder aufwachen muss.
Es sind jetzt auch nur noch 3 Stunden, dann klingelt schon wieder der Wecker. Da würde ich mal überlegen, ob der Tag insgesamt vielleicht ein bisschen zu vollgepackt ist dabei. Das hilft oft, aber auch nicht immer. Aber zum Beispiel am Abend Tagebuch zu schreiben oder noch mal zu überlegen, was habe ich eigentlich erlebt, was lasse ich in dem Tag und was mache ich. Und was man echt vermeiden sollte, das tut man natürlich automatisch immer wieder auch selbst, aber was ich wirklich versuche, selbst nie zu tun, mir im Bett schon eine To-Do-Liste zu schreiben, was ich am nächsten Tag machen muss. Das ist der Garant dafür, dass ich garantiert wach werde. Ansonsten bin ich gesegnet mit einem sehr tiefen Schlaf und da muss viel kommen, dass ich nicht mehr einschlafe. Aber diese To-Do-Listen, dieses Rattern, dass man das Gefühl hat, morgen muss ich als erstes schon und am liebsten noch vorm Frühstück noch, das muss man wirklich tun, nichts lassen. Und wenn man nicht einschlafen kann, dann sollte man auch wieder aufstehen. Das wissen wir inzwischen ganz genau. Und im Bett wirklich nicht Fernsehen, nicht ans Handy gucken, nicht noch 30 andere Sachen machen, sondern das Bett ist das eine und der Schreibtisch ist das andere.
Sich entspannen und runterkommen, das kann man ja auch digital. Wir sollen zwar nicht nachts ins Handy gucken, aber man kann auch tagsüber mit Hilfe von Meditations-Apps, und davon gibt es ja jede Menge, die meisten klingen auch sehr vielversprechend, kann man eben versuchen, sich runterzufahren, sich zu beruhigen. Und unsere Reporterin Marion Püning wollte mal genau wissen, wie die Dinger funktionieren, ob sie was bringen, und hat einige ausprobiert.
Hallo und willkommen. Mach dir keine Sorgen, wenn du so etwas noch nie gemacht hast. Es handelt sich hier um eine wirklich einfache Technik und ich erkläre dir jeden einzelnen Schritt.
Mache dir bewusst, dass dein Körper schwer ist. Er wird von der Erde angezogen.
Meditations-Apps haben in den letzten Jahren einen Boom erfahren. Das Marktforschungsinstitut Statista geht in diesem Jahr in Deutschland von einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro aus. Die Sehnsucht nach Entspannung ist groß und zahlreiche Studien belegen, dass Meditation Stress reduzieren kann.
Dann setz dich mal gerade und aufrecht auf deine Unterlage, auf dein Meditationskissen.
Christoph Trowitz arbeitet als Meditationslehrer und Heilpraktiker für Psychotherapie in Hamburg. Der frühere Wirtschaftsingenieur hat mit Hilfe von Meditation sein Leben komplett umgekrempelt.
Was ist eigentlich Meditation?
Ja, Meditation ist eine Kultivierung des Geistes aus meiner Sicht. Ja, es gibt die Achtsamkeitsmeditation und dort versuche ich, meinen Geist oder meine Aufmerksamkeit zu bündeln. Und wenn ich sie bündel, dann kommt mein Geist zur Ruhe. Da ist es eine Hilfe, wenn du deine Atemzüge zählst.
Den eigenen Atem beobachten lenkt den Fokus weg von Sorgenschleifen.
Sitze möglichst bequem und nimm einen tiefen Atemzug.
Die Stiftung Warentest hat 2021 verschiedene Meditations-Apps getestet. Gute Apps erkenne man an wissenschaftlich fundierten Konzepten und Wirksamkeitsstudien. Dazu zählen Calm und Headspace, zwei internationale Bestseller. Headspace und die vom Berliner Start-up entwickelte App SevenMind gehören zu den in Deutschland am besten bewerteten Apps, die von einigen Krankenkassen zum Teil oder ganz bezahlt werden. Insight Timer ist die größte internationale Meditationssammlung, weniger wissenschaftlich konzipiert, aber es gibt auch viele Kurse von weltweit renommierten Meditationslehrern.
Ja, viele Meditations-Apps sind schon richtig gut gemacht.
Der Meditations- und Yogalehrer Christoph Trowitz hat selbst schon mit Apps meditiert.
Meditation lebt von der Regelmäßigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht so wichtig, dass wir das irgendwie eine Stunde am Tag machen, sondern es geht darum, dass wir jeden Tag 3 Minuten, sage ich immer, meditieren. Und Apps können uns darin unterstützen. Sie können uns daran erinnern, Mensch, heute 18 Uhr ist doch Meditationszeit wieder.
Meditations-Apps können uns also motivieren und helfen, neue Gewohnheiten aufzubauen. Doch
Meditations-Apps stoßen an ihre Grenze, wenn es um Gefühlsleben geht, wenn Gedanken und belastende Gefühle hochkommen. Dann würde ich sagen, braucht man auch menschlichen Kontakt. Einen Lehrer, einen Coach, einen Therapeuten oder eine Gruppe, in der man sich spiegeln kann.
Und wer keine Handy-Apps mag, kann es auch erst einmal mit einer Wolkenmeditation versuchen.
In die Wolken schauen und meditieren, klappt das? Was meinen Sie?
Ich glaube, dass es total klappt, denn Wir kennen es doch alle, wenn wir am Meer sitzen, da passiert echt nichts und da ist nichts los und wir sitzen da und wir haben das Gefühl, wir entspannen und das Leben ist schön und es muss überhaupt gar nichts anderes da sein und wir können uns das ja auch zurückholen. Also wir können uns über Bilder sehr wohl sehr gut entspannen und zum Beispiel ziehende Wolken ist da auch wunderbar. Das kann ich aber auch in geschlossenen Räumen, also solche Bilder in mir abspeichern, die ich dann wieder hervorhole in stressigen Situationen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn man das Gefühl hat, jetzt mit Räucherstäbchen und Yogi sitzt, das ist nichts für mich, dann gibt es eben ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das versuchen wir unseren Patienten zum Beispiel bei mir in der Klinik immer klar zu machen. Es gibt nicht die eine Sportart und nicht die eine Entspannungsart. Für den einen ist die Meditation viel zu starr und viel zu wenig körperlich und er hat das Gefühl, wenn ich mich nicht bewege, wäre ich noch unruhiger. Ich brauchte auch lange, um mich auf sowas überhaupt einzulassen, weil ich auch das Gefühl habe, ich bin so eine Aktionsmaus. Und ich kann mich da jetzt nicht hinsetzen, dann verspanne ich noch viel mehr. Das ist natürlich eine Typsache, auf was man sich dann einlässt.
Gibt es denn auch da jetzt noch so ein Instant-Tech, also irgendwas, was ich einen Knopf, den ich drücken kann, damit ich sofort ein bisschen runterkomme, wenn ich merke, ich hyperventiliere wieder?
Das ist so wichtig, dass wir eben nicht etwas brauchen, wo erst die Stimmung richtig ist und das Licht und die Räucherstäbchen und dann muss auch noch die Aussicht und alles ganz still sein und dann kräht trotzdem der Hahn draußen, sondern wir brauchen was, was in uns selber ist. Und das ist einmal die Suggestion, dass wir uns in etwas hineinversetzen, also wirklich jetzt aufs Meer, das anschauen, die Traumreisen, die beiden Kollegen auch ausprobiert haben. Und autogenes Training ist auch etwas, wo ich mich manchmal erst lange hineinversetzen muss. Wenn ich es aber kann, kann ich es wirklich auf Knopfdruck.
Und wie ist es mit dem Stirn?
Genau.
Drücken.
Und das machen wir schon automatisch. Wenn wir gestresst sind, dann entfernen wir uns ja voneinander. Ja. Und ganz viele haben so Punkte. Also sie drücken dann einmal zwischen Daumen und Zeigefinger oder sie drücken zwischen den Augenbrauen oder sie drücken einmal das Ohrläppchen. Einfach als Verbindung zu sich selbst. Mhm. Davon darf man jetzt nicht erwarten, dass da drunter ein Schalter liegt, der umfliegt dabei. Und wenn sie wirklich gerade die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson gelernt haben, das ist oft so eine erste Näherung daran. Also wenn sie eben nicht Räucherstäbchen-Yogi-Sitz machen wollen, dass sie dann wirklich merken, sie spannen erst die Muskulatur an, also die Fäuste, genau, dann spürt man sich, man hat wieder so eine Verbindung und lässt dann bewusst wieder los. Da hat man das Gefühl, man hat vorher 20 Kilo getragen und lässt es los. Und das können sie im Sitzen machen, indem sie einfach mal die Beine wirklich in die Matte tun und wieder loslassen. Geht ganz einfach.
Es gibt ganz viel und wir haben ja gerade gelernt, man braucht nicht viel Zeit. 7 Minuten für Ihr Programm, 3 Minuten für die Meditation sind 10 Minuten am Tag, Leute. Das kriegen wir doch hin, oder? Also ich würde sagen, direkt starten mit solchen leichten Übungen. Und vielen Dank, dass Sie uns angeregt haben und motiviert, Melanie. Also ich glaube, das hat bestimmt einige wachgerüttelt heute. Dankeschön. Und Ihnen natürlich gute Gesundheit und morgen wieder bei uns zuschauen. Bitte 18:45 hier bei der. Das wäre schön, wenn Sie kommen. Tschüss.